Bevor der Matthias jetzt zu uns redet, möchte ich euch noch den Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte. Ein ganz bekannter Psalm, der habt ihn vermutlich schon in- und auswendig gehört und schon x-mal in unterschiedlichen Varianten. Und ich lese ihn trotzdem noch eins heute Morgen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mich mit dem Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit.
Was ich hier stehe, ist eigentlich eine Panne. Ich glaube, es ist ein bisschen laut genug, oder nicht? So, gell. Das ist auch eine Panne. Ich habe sozusagen der Andi überschnurrt, dass ich heute hier stehe. Und er hat sich ein bisschen überschnurrt. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Geschichte, dass wir das gemacht haben, oder was meinst du? Schon, hä? Das Thema Glauben und Zweifeln, Glauben oder Zweifeln, Glauben statt Zweifeln, was auch immer. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, wo unser Hirn zum Zweifeln lässt. Ist jetzt, welcher Weg um man schaut jetzt dem an, hier, ganz links? Haben jetzt die wirklich so lange Bärte? Und wenn wir genau her schauen, merken wir, nein, die haben nicht lange Bärte. Da steht jeweils noch eine Frau mit langen Haaren vorne dran. Und der Mann, der ist einfach noch ein Seitenprofil halt halb abgeschnitten im Gesicht. Eigentlich schaut er geradeaus. Aber wir sehen etwas und denken, aha, ah nein, doch nicht. Irgendwie stimmt etwas nicht. Glauben und Zweifel, du kannst schwarz machen. Es gibt viele Fragen, die wir haben. So hat zum Beispiel der 5-jährige Gil seine Mami gefragt, du Mama, wenn ich dann mal heirate, muss ich denn meine Legos teilen? Ja, das ist eine wichtige Frage, finde ich. Oder, wenn Schwimmen schlank macht, was bitte schön macht der Blauwal falsch? Ich finde auch das ist eine berechtigte Frage. Maisöl besteht aus Mais, Olivenöl aus Oliven und aus was besteht eigentlich Babyöl? Es sind auch so Fragen, oder, die uns ein bisschen durcheinander bringen. Und jetzt für die Mathematiker noch eine Frage. Wenn es draussen 0 Grad ist, so wie heute Morgen, und morgen ist es doppelt so kalt. Ja, wie kalt ist es denn eigentlich? Jetzt die rechnen können und ein bisschen Fantasie haben oder kreative Köpfe, die kommen wahrscheinlich auf minus 8,3 Grad, aber das ist ganz eine andere Geschichte. Dann müsst ihr einfach gerade die Fahrenheit umrechnen durch 2 und wieder zurückrechnen. Und dann gibt das etwa minus 8,3 Grad. Wie auch immer, das sind Fragen, die man beantworten kann, oder? Mehr oder weniger. Jetzt gibt es aber auch Fragen, die kann man schlichtweg nicht beantworten. Das eine ist Thema Auferstehung. Jetzt denkt ihr, was? Der Pfarrer steht da vorne und sagt, Auferstehung kann man nicht beantworten. Kann man leider nicht. Wir müssen einfach daran glauben. Und so war auch der Pfarrer unterwegs. Es war Kelbi-Zeit und er ist mit seinem Sigrist an Kelbi. Und wie der Pfarrer so ist, er kann niemandem Nein sagen. Und alle Leute haben ihn eingeladen. Und irgendwann ist früh am Morgen oder spät am Abend ist es ein bisschen zu viel gewesen. Und er hat gesagt, ich muss heim. Und der Sigrist hat genauso viel gehabt. Sie sind zusammen heim und der Weg ist doppelt so lang gewesen. Und er hat nicht recht gewusst, einfach die zwei Strassen ab muss ich. Auf jeden Fall, irgendwann sind sie gestogelt und im Strassengraben gelegen. Nach einer Zeit, nach dem Lachen, das obligate Lachen, wenn man so stürzt, sagt der Sigrist zum Pfarrer, du, glaubst du wirklich an die Auferstehung? Ja, hat der Pfarrer gesagt, aber die nächsten 3 Stunden sicher nicht. Warum ist das so eine schwierige Frage mit der Auferstehung? Wir können es nicht beweisen. Oder wie ist das mit dem Himmel? Gibt es den wirklich? Es kommt selten einer zurück und kann uns sagen, wie das wirklich ist. Und wenn, dann müssen wir dem seinen Aussagen vertrauen. Wir wissen es nicht wirklich. Man kann es nicht beweisen. Es gibt Fragen, die können wir beantworten, und es gibt Fragen, da sind wir überfordert damit. Genau so eine Frage ist auch, gibt es eigentlich Gott? Jetzt kämen natürlich die Wissenschaftler und würden da ganz schön Prozesse durchmachen und herausfinden, das ist noch schwierig zu beweisen, aber die gleichen Wissenschaftler würden auch sagen, wenn man es nicht beweisen kann, heisst es noch lange nicht, dass es ihn nicht gibt. Man kann es einfach jetzt gerade nicht beweisen. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube an den dreieinigen Gott, wo Christen immer wieder reden davon, an Gott, dem Vater, der, der über uns ist, der Schöpfer, der, der richtet schlussendlich. Ich glaube an Jesus Christus, der Gott neben mir, der, der mit den Menschen das Leben geteilt hat, wo den Menschen gezeigt hat, wie Gott der Vater ist, was Liebe ist. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich glaube auch daran, dass er heute Morgen wirkt hier innen. Er ist der, der in uns innen ist, der uns führt und leitet, der unsere Herzen, Ohren und Augen auftut. Und wenn er nach dieser Predigt sagt, oh, ich habe etwas verstanden, dann ist er die Schuld dran. Ich glaube daran. Aber beweisen kann ich es nicht. Und all die Sachen, die ich schon erlebt habe mit ihm, könnte man gut auch irgendwie anders erklären. Meine Erklärung ist Gott. Und doch, auch wenn ich da jetzt stehe und sage, ich glaube an Gott, gibt es Momente, wo mein Glaube ganz klein ist. Wo ich mehr zweifle. Zum Beispiel in dem Moment, wo meinem Nachbar Sigil auf der Wanderung von einer Steinplatte ist überrollt wurde. Vorne der Vater, dann der Gil, die Steinplatte und hinten die Mutter. Und wir sind die ganze Quartiere in diesem Zimmer drin und er auf dem Totenbett. Und wir haben alle mit ihm gerannt. Und der Vater ist zu mir gekommen und hat gesagt, du bete für uns. Das ist nicht etwa ein gläubiger Mann, ganz im Gegenteil. Und trotzdem ist er gekommen und hat gesagt, kannst du beten für mich? Du bete für mich. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war der Moment, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, zu beten. Obwohl ich ja eigentlich an Gott glaube. Weil ich doch meine Zweifel hatte. Interessant finde ich, in jeder Religion wird man aufgefordert, etwas zu glauben, was eigentlich unmöglich ist. Das haben alle Religionen gemeinsam. Und das Christentum ist da nicht anders. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und wenn ihr euch ein Leben anschaut, egal wie lang das es schon ist, dann dürfen wir uns eingestehen, zweifeln. Auf der anderen Seite ist ganz normal. Jeder von uns hat zwischen ihnen mal einen Zweifel. Zweifel ist nichts anderes als eine Auseinandersetzung mit etwas. Und wenn wir jetzt hier von Glauben reden, dann ist es die Auseinandersetzung mit dem Glauben. Wenn wir also zweifeln an Gott, an seiner Herrlichkeit, an dem, was da in der Bibel steht, dann heisst das, wir setzen uns mit dem Glauben, mit Gott auseinander. Weil Zweifel stellt etwas in Frage. Es rüttelt an den Autoritäten. Dort, wo Zweifeln verboten ist, da würde ich erst recht zweifeln. Und ganz besonders, wenn es um Religion geht. Und Jesus ist sogar so weit gegangen, dass er uns aufgefordert hat, ganz genau zu prüfen oder eben zu zweifeln. Ihr kennt alle die Stelle, wo er sagt, passet auf vor diesen Wölfen im Schafspelz. Oder andersrum gesagt, nicht jedes Schäfli ist ein Schäfli. Schaut gut her. Wir sind also aufgefordert, Sachen zu hinterfragen. Und auch in der Offenbarung, da finden wir eine ganze Gegend, Laodicea, wo aufgefordert wird, sich zu entscheiden, Fragen zu stellen und sich zu entscheiden, sei es heiss oder kalt, aber ja nicht die lauwarme Brühe, die niemand gern hat. Entscheidet euch. Fragt und dann entscheidet. Das sagt uns die Bibel. Ich habe als Predigtext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Verse mitgebracht. In dem Kapitel 11 im Hebräerbrief werden Glaubenshelden beschrieben. Und dort heißt es zum Beispiel im ersten Vers: Was nun ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich sage es nochmal. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Alle von euch sind schon mal auf einem Stuhl gehockt, zumindest jetzt. Alle von euch vertrauen darauf, dass der Stuhl hebt. Aber wer sagt euch, dass er wirklich hebt? Es ist eure Erfahrung. Ihr habt mehrmals schon einen Stuhl gebraucht, seid drauf gehockt und habt die Erfahrung gemacht, Stuhl heben. Wenn jetzt Christina, gell, heisst du, wenn jetzt die Stuhl würde zusammenhocken, zusammenklappen, würdest du gerade sofort auf den nächsten kumpen. Genau. Und schon kommt das Zweifeln führen. Der Glaube ist, auf etwas zu vertrauen, das nicht ganz sicher ist, heisst es eigentlich hier im Hebräerbrief. Und dann werden dort beschrieben, so eben die Glaubenshelden. Und dann fängt es immer an, durch diesen Glauben hat zum Beispiel der Noah etwas gebaut, das er noch nie vorher hat gesehen und an einem Ort, wo es nicht brauchbar war. Oder der Abraham und Sarah haben ein Kind bekommen, wo sie schon längstens über das Verfalldatum raus waren. Und der Jakob, der hat mit Gott geringt, heisst es sogar. Der Josef, der Träumer, hat etwas bekommen. Der Moses, der als Freund von Gott beschrieben wird. Und auch die Rahab, die Prostituierte. Bei allen heisst, durch den Glauben durch, sie sind gerettet worden. Und nachher die erste Folie vom Text. Oh, jetzt hast du mir zu klein, ich muss da durchschauen. Ah, ich nehme das. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern. All die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Das ist der eine Teil von dem Ausschnitt aus dem Kapitel 11. Wenn man das liest, dann wird man doch so richtig ermutigt, einfach Gott zu vertrauen. Glauben. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit. Wir lesen noch den zweiten Teil. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet, einige gingen in Schaf- und Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Das ist die Kehrseite. Auch das ist Glaube. Und irgendwann kommt eben der Glaube und der Zweifel zusammen. Der Hebräerbrief geschrieben hat, der beschreibt Glaubensheldinnen und Helden aus dem Alten Testament heraus. Aber auch im Neuen Testament finden wir so Helden, wo wir würden sagen, das sind doch Vorbilder im Glauben. Und spannend finde ich, die haben immer auch mit Zweifeln zu tun. Nehmen wir den Petrus als Beispiel, wo Jesus vertraut und aufs Wasser rausgeht und in dem Moment kommen Zweifel und er geht unter. Oder nehmen wir den Vater mit dem besessenen Bub, der zu Jesus kommt und sagt, ich weiss nicht mehr weiter, hilf ihm doch, wenn du kannst. Und Jesus gibt zur Antwort, dem, der glaubt, ist alles möglich. Ja, dann kommt eben nachher die Jahreslosung, könnt ihr auch noch rasch zeigen. Ich glaube, hat der Vater zur Antwort gegeben, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber ich zweifle, heisst das andersrum gesagt. Die Menschen, die hier beschrieben werden im Hebräerbrief, waren alles Leute, die geglaubt haben, die auf Gott vertraut haben, aber immer auch ihre Fragezeichen, ihre Zweifel hatten. Und darum, da bin ich überzeugt davon, ohne Zweifel ist es kein rechter Glaube. Ohne Zweifel ist es kein rechter Glaube. Der Glaube selber ist nämlich eine Herausforderung an uns, an unser Denken, an das, was wir so kennen. Der Glaube selber ist die Herausforderung an die Menschen, an unser Denksystem, an die Gesellschaft überhaupt. Oder für das von Jesus zu brauchen, der Glaube ist das Körnchen Salz in dieser Welt, wo die Welt das Leben würzig macht. Wenn ich wirklich glaube, wie ist es denn, wenn Gott zu dir sagt, ich sorge für dich, vertraust du denn auch darauf, dass er das wirklich macht? Wenn Gott sagt, tut für die Kranken beten, vertraue ich dann auch darauf, dass er dann auch heilt? Das ist die Herausforderung, die der Glaube an dich, an mich, an die Gesellschaft stellt. Auf der anderen Seite ist eben das Zweifeln, ein Suchen nach dem, was verhebt. Einer meiner Lieblingsjünger ist der Thomas. Er hat Zwilling geheissen, aber wir sagen ihm eigentlich hinter dem, der zweifelt hat. Ihr kennt auch diese Geschichte. Die Jünger waren zusammen und Jesus ist diesen Jüngern erschienen, aber der Thomas war nicht dabei. Und wo der Thomas gekommen ist und Jesus schon nicht mehr da war, nach der Auferstehung wohlverstanden, haben sie ihm Thomas das erzählt. Und er hat es nicht geglaubt. Oder soll ich besser sagen, sie haben probiert, ihn zu überschnurren. Er hat es trotzdem nicht geglaubt. Er hat seine Zweifel gehabt. Er hat es genau prüfen, er wollte wirklich sicher sein. Der Thomas hat nichts anderes gemacht, als sich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Und was macht Jesus? Er erscheint diesen Jüngern nochmal, dann, wo der Thomas dabei ist. Jesus geht also auf unsere Fragen ein, auf unser Fragezeichen im Glauben innen. Der Thomas konnte seine Zweifel formulieren, seine Fragen stellen und er konnte überprüfen. Und Jesus hat gesagt, komm, leg meine Seiten an und schau meine Hände an. Und was ist passiert, nachdem dass der Thomas seine Zweifel ist angegangen? Er hätte ja gerne glauben, aber er wollte das Richtige glauben. Als er Jesus gesehen hat mit diesen Wunden, hat er reagiert. Und es heisst, er warf sich Jesus zu Füßen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Es ist übrigens der einzige Jünger, der schriftlich überliefert ist, der das gesagt hat. Mein Gott zu Jesus. Man sagt, dass der Thomas nachher gegangen ist, zu evangelisieren in die ganze Welt und von seinem Glauben hat angefangen zu erzählen. Das heisst, ich komme schon zum letzten Punkt, der Glaube führt uns in die Nachfolge und der Glaube führt uns ins Handeln hinein. Der Glauben ist eigentlich nichts anderes als deine ganz persönliche Antwort auf das Reden von Gott zu dir. Wenn es mir aber langweilig ist in der Gemeinde, dann stelle ich eine ganz einfache Frage. Sagen, was ist eigentlich eine ideale Gemeinde? Und es kommt immer etwa das Gleiche zurück. Ideale Gemeinde ist, jeder hat Platz, alle sind herzlich willkommen. Wir wissen, dass es nicht immer so ist, aber wir reden ja von der idealen Gemeinde. Eine ideale Gemeinde ist, es hat so eine Mischung zwischen zur Ruhe kommen und aktiv sein. Es ist ein Ort, wo man geben kann und wo man auch überkommt. Es ist ein Ort, wo man vom Konsument zum Nachfolger wird. Es ist ein Ort, der aufbauend ist, ermutigend, wo der Blick nicht nur immer auf dem Schweren hat, sondern auch mal das Gute für ihn hat. Es ist ein Ort, wo eine enge Spiritualität mit Jesus Christus gelebt wird. Und eigentlich alle Leute sagen, eine ideale Gemeinde ist nicht perfekt. Aber sie weiss, was sie will. Es ist eine Gemeinde, die sich nicht selber genügt, sondern der Blick und der Gang immer auch ein Stück weit nach aussen hat. Eine ideale Gemeinde, so sagen die Leute, hat den Anspruch, die Gesellschaft zu verändern. Ihr seid gemeint. Ihr seid auf dem Weg. Und in der nächsten Zeit, Eva wird dann das noch vorlesen, wird ein Stück von dem Weg mit euch gehen. Darum bin ich da. Eine ideale Gemeinde seid ihr in meinen Augen auch. Und das könnt ihr glauben oder könnt ihr zweifeln dran. Das spielt keine Rolle, weil zweifeln heisst ja hinterfragen und den Weg finden. Eine ideale Gemeinde wird nämlich von Menschen geprägt, die in der Nachfolge von Jesus Christus sind. Es sind keine perfekten Superchristen. Überhaupt nicht. Sondern es sind Leute, so wie sie im Hebräerbrief beschrieben werden. Sie zweifeln und trotzdem beten sie Gott an. Sie zweifeln und dienen ihm trotzdem. Sie zweifeln und helfen einander, in dem Zweifel mit dem umzugehen. Sie zweifeln und warten auf Antworten. Sie zweifeln und vertrauen trotzdem auf Gott, dass er ihnen jeden Tag gibt, was sie brauchen und dann, wenn sie es brauchen. Sie zweifeln und tun trotzdem probieren, im Alltag umzusetzen, was Jesus vorschlägt für ein gelingendes Leben. Nämlich Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten wie sich selber. Das heisst nichts anderes als Gott von ganzem Herzen lieben, eine Beziehung pflegen zu ihm. Und dort aus dem heraus den Nächsten zu lieben, was wiederum heisst, eine Beziehung pflegen zu ihm. Und die Beziehung, die wir leben, die wir gestalten mit Gott zusammen, die führt uns eigentlich in eine Freiheit hinein. Eine Freiheit, unser Leben selber zu gestalten. Eine Freiheit aber, die nur er uns geben kann. Die Beziehung zu Gott, die ermöglicht uns auch, wenn wir mitten im Sumpf stecken, dass wir vorwärts schauen können. Dass wir Schritte gehen können, auch wenn es ganz düster aussieht. Wir haben es vorher gehört in der Lesung vom Psalm 23. Der Herr führt uns auf eine grüne Wiese hin. Wunderbares Bild. Und stellt euch vor, wir Schäflihärten sind jetzt dort und der Herr hat uns dorthin geführt. Liebe Leute, das Gras fressen müsst ihr trotzdem selber. Der Herr führt uns durch das dunkle Tal durch. Er tröstet uns mit Stecken und Stab. Durchlaufen müssen wir trotzdem selber. Und der Herr schenkt uns den Becher voll ein, sodass sogar über fließt. Aber wenn du den Becher nicht nimmst und mit deinen zitterigen Händen zum Mund tust, geht nichts in dein Mund rein, in deinen Magen rein. Und der Herr deckt uns den Tisch im Angesicht von unseren Finden. Die blöden Finden sind ja gleich da. Aber, und so sagt uns der Psalm 23, in jeder Lebenssituation, ob jetzt wunderbar grün schöne Wiese oder dunkles Todestal, die ganze Bandbreite Gott ist da. Dort, wo du durch musst oder durch darfst, ist Gott da. Und dass Gott für uns in jeder Lebenssituation innen schaut, aus dem heraus tue ich leben. Aus dem heraus können wir unser Leben gestalten. Und darum glaube ich, und daran glaube ich, dass er immer, immer wieder da ist. Und auf das heraus will ich letztlich vertrauen, auch wenn ich häufig meine Zweifel habe und das Gefühl habe, mein Glauben ist etwa so klein. Ich bete. Vater, ich will dir Danke sagen, dass du uns die Zusage gegeben hast, uns nicht alleine zu lassen, mit uns vorwärts zu gehen, egal ob es jetzt Sonnenschein ist oder einfach feisteres Todestal. Ich will dir Danke sagen, dass du uns stärkst und nährst, auch dann, wenn rundum Finden sitzen. Ich will dir Danke sagen, dass du uns den Becher einschenkst und wir dürfen vom Besten trinken, was es überhaupt gibt. Ich will dir Danke sagen, dass auch dann, wenn wir einfach zweifeln, du uns nicht alleine lässt. Und so bitte ich dich, Herr, lass uns das auch wirklich immer wieder merken. Rett uns mitten in unsere Herzen hinein und tröst uns, wo Tröst nötig ist. Und führt uns durch das Tal auf die schöne grüne Wiese. Amen.